Wir kommen von Ostern, sind auf dem Weg nach Pfingsten, 50 Tage, Pentakostel. Im Englischen wird das nochmal deutlich, 50, Penta im Griechischen. 50 Tage dazwischen. Also, wir haben Ostern immer noch sozusagen im Rücken und die Ausgießung des Geistes vor uns, geschichtlich gesehen. Deshalb möchte ich einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 14, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe das überschrieben mit dem Auferstandenen im Alltag begegnen. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus, legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische zum Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus und dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot, zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot, gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das ist eine geheimnisvolle Begegnung dort im Morgengrauen am See Tiberias, und es wird mit manchen Widersprüchen erzählt. Wir ahnen schon beim ersten Lesen, die Begegnung mit dem Auferstandenen ist randvoll mit Symbolik. Symbolik, die auch für unseren Glauben heute, deinen und meinen Glauben, Bedeutung hat. So wie das Abendmahl, was wir heute feiern, ja auch eine Symbolik hat. Sie symbolisiert die reale Gegenwart des Herrn Jesus Christus unter uns, des Auferstandenen. Wir feiern mit ihm. Oder Wir haben ja auch manchmal Symbolik in unserem Leben, die wir verstehen. Es ist etwas, was wir von Jesus her deuten, von Gott her einen Sinn geben. Ich weiß noch, ich stieg aus meinem pastoralen Dienst aus in der Gemeinde und habe dann Gott gesagt, Herr, du darfst mich wieder berufen, aber nicht so schnell. Damit hat er dann auch gewartet, 7 Jahre. Und dann kam eine deutliche Wiederberufung in den Dienst. 7 Jahre. Und mir war sofort klar, das ist eine Symbolik. Das war ein großer Schabbat, den ich da hinter mir hatte, wo er mich wieder zurechtgebracht hat, wo er mich aufgebaut hat, wo er mich ermutigt hat. Schabbat. Symbolik. Und manchmal kann das für uns sehr stark sein, nachwirken. Ein nautischer Offizier der Reederei Hapag-Lloyd erklärte mir einmal, ich bin mit einem Schiff der Reederei Hapag-Lloyd nach Amerika in meinen Dienst als Seemannspastor damals gefahren. Er erklärte mir, stand mit ihm auf der Brücke morgens in der 04er-Wache. Er sagte, die 04er-Wache sei die schwierigste. Also das heißt von 0 Uhr bis 4 Uhr. Warum? Das ist der Übergang von Dunkelheit zum Tagwerden. Und da muss man sehr aufmerksam seine Umgebung scannen, absuchen. Die Sinne täuschen einen da leicht. Ist das nun Morgennebel oder ist das tatsächlich ein anderes Schiff, das mir da entgegenkommt, das da vor mir auftaucht? Also man muss genau hingucken. So ist es verständlich, dass die Jünger nicht erkennen konnten, dass es Jesus war. 100 Meter müsste man ja eigentlich sehen können. Aber nein, sie erkannten ihn nicht. Dass es Jesus war, der sie vom Ufer her ansprach. Und trotzdem warfen sie auf Geheiß der Stimme dieses Fremden ihr Netz noch einmal auf dieser rechten Seite des Bootes aus. Als ob das einen Unterschied macht, wird sicher der eine oder andere der Jünger gesagt haben. Und die 7 haben dann entdeckt, es macht tatsächlich einen Unterschied, wenn Jesus das sagt. Noch einmal zurück zum Anfang. 3-mal, haben wir gehört, war ihnen der Auferstandene bereits begegnet. Was macht so eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit einem? Wir denken vielleicht zunächst mal an diese wahrhaftige Begegnung, die die Jünger hatten, aber jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat, hat ja auch eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt und die hat Nachwirkungen gehabt. Wie auch immer. Du weißt, wie das ist, wenn man Jesus begegnet. Doch es gibt auch eine andere Frage, nämlich die, was macht man denn nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen? Und die ist viel wichtiger. Manches wird anders. Doch der Alltag bleibt der gleiche. Und der leere Magen auch. Der nämlich daran erinnert, hey, wir müssen für unseren Unterhalt sorgen. Wir müssen für unser täglich Brot sorgen. Und so besinnen sich die Jünger darauf, was sie gelernt haben. Oder zumindest einige von ihnen gelernt haben. Nämlich fischen gehen, was ganz elementar ist. Und alle einigen sich zu fischen, damit sie Frühstück haben. Ich esse zwar gerne Fisch, aber Fisch zum Frühstück, ich weiß nicht. Dennoch, für sie gehörte das zu ihrem Leben. Petrus legt vor und die anderen machen mit. Und das sind nicht nur Jünger aus dem engsten Jüngerkreis. Interessant, wer da alles zusammen ist. Eine ganz gemischte Truppe ist da unterwegs. Sogar 2 Namenlose sind dabei. 7 an der Zahl. Nur ein Teil der Jüngerschaft, doch dennoch sind sie vollständig. Die Zahl 7 macht das deutlich. Sie symbolisiert Ganzheit, Vollkommenheit, dieser Gruppe. Da fahren die sieben nun los, ihren Alltag zu bestreiten und das, was sie können, zu tun, nämlich zur richtigen Zeit es zu tun, nachts, man fischt nachts, das ist klar, um das zu sichern, was zum Lebensunterhalt dient, damit sie ihre Mägen füllen können. Und sie fangen nichts. Kennst du die Erfahrung? Du denkst, du machst es richtig und musst frustriert feststellen, ich habe keinen Erfolg gehabt. Wir können es auch so sehen. Ohne Jesus läuft nichts, auch nicht die Routine des Alltags. Das können wir in unserem eigenen Leben sehen und auch im Leben der Gemeinde. Da fangen wir etwas an, weil wir meinen, es sei dran in unserem Leben oder auch im Gemeindeleben und müssen dann feststellen, das war nichts. Es hatte keinen Erfolg. Mir ist das unlängst so gegangen, als wir mit einem Teil der Gemeinde uns entschlossen haben, bei Pro Christ mitzumachen. Das, was das Ziel war, Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen zu fischen, um im Bild zu bleiben, das ist nicht passiert. Einige haben mir das schon gesagt, sie zweifeln daran, ob das der richtige Weg ist. Ist ja auch vollkommen okay. Natürlich ist trotzdem was Gutes dabei rausgekommen. Wir sind uns nämlich als Gemeinden näher gekommen. Aber das soll nicht verdecken, dass das eigentliche Ziel nicht erreicht ist. Obwohl ich gedacht habe, ja, das wäre ein möglicher Weg Gottes. Kein Erfolg. Und dann beginnt man eine andere Sache, die vom Zweifel behaftet ist, weil ständig Hindernisse auftauchen. Ich denke an die Vorbereitung unserer Konferenz. Beate und ich haben zwischendurch immer mal gefragt, sollen wir das nicht absagen, weil so viel Zweifel plötzlich auftaucht. Nichts klappte, nur die Tür. Und dann haben wir trotzdem gesagt, wir glauben, dass sich Jesus dazustellen wird. Mit all unserem Zweifel. So ist das manchmal. Die Jünger machten überdies die Erfahrung, dass sich manchmal erst im Nachhinein etwas als dicker Fischzug Gottes herausstellt. Und wir, wenn wir beginnen wollen, voller Zweifel stecken. Manchmal muss man sich gegen den Zweifel durchringen. Und das Netz dennoch gegen allen Verstand am Anfang des Morgens auf der rechten Seite auswerfen, um festzustellen, hey, überbitten und verstehen. Um dann bewegt festzustellen, wie Johannes, der ja der Lieblingsjünger ist, um festzustellen, es ist der Herr. Ja, es ist der Herr. Denn das heißt aber auch, es ist nicht unser Erfolg und es ist nicht unser Werk, sondern es ist das Werk des Herrn, das etwas Erfolg hat. Eigentlich wissen wir das ja. Eigentlich wissen wir ja, dass die guten Taten, die wir tun sollen, vorher von Gott vorbereitet sind, dass wir sie tun sollen. Also es ohnehin nicht unser Ding ist. Aber das vergessen wir ja oft. Ne? Im Zuge unserer Routine, auch unserer Glaubensroutine, das läuft dann eben so und wir verbuchen den Erfolg dann bei uns. Es ist der Herr. Wie oft sind wir am Zweifeln? Ist Jesus tatsächlich bei diesem Projekt dabei? Ist die Entscheidung, eine neue Arbeit zu finden, ist die tatsächlich richtig? Ist Jesus dabei? Entspricht das wirklich meiner Berufung, das, was ich jetzt hier anfange? Ist Jesus dabei? Ist der Weg der Pastorenberufung, die wir als Gemeinde gehen, ist Jesus dabei? Jesus lässt die Jünger in der Schwebe. Er will, ja, was will er denn? Er will, dass wir glauben. Er will, dass wir einsteigen in dieses Vertrauen. Das ist das, was Jesus will. Er will, dass wir im Glauben losgehen und trotz unserer Zweifel uns auf den Weg machen. Das ist das, was er will. Das machen die Jünger auch. Die nehmen mal alles, was ein Fischer eigentlich logischerweise macht, das tun sie zur Seite und sagen, okay, wir tun das, was dieser Fremde sagt. Vielleicht haben sie schon geahnt, dass es Jesus ist, der sie da beauftragt. Sie tun es und machen die Erfahrung, diese Glaubenserfahrung. Normalerweise denken wir ja erst die Garantie, dass der Herr da ist und dann unser Glaubensgehorsam. So wünschen wir das, ne? Gerne. Aber so läuft das nicht. Erst der Beweis für seine Auferstehungskraft, dann unser Engagement. Aber so läuft das nicht bei Jesus. Die Jünger im Boot wagen es andersherum. Sie wagen einfach mal auf Vertrauen, dieses Wort zu befolgen. Glauben entsteht im tatsächlichen Tun des von Jesus Gebotenen. Learning by doing. Die Erfahrung, dass das Wasser trägt, die machen wir nicht auf dem Trockenen. Das geht nicht. Du kannst zwar die Übungen vorher machen, aber die Erfahrung, dass Wasser trägt, machst du nur, wenn du ins Wasser springst oder vielleicht dich auch reingleiten lässt. Das Glück eines gemeinsamen Lebens macht nur der, der bereit ist, dem Ehepartner Vorschuss an Hingabe und Vertrauen zu schenken. Und genau in diesen Horizont gehört auch diese Offenbarung Jesu, die er hier vollzieht. Selbst beim gemeinsamen Mahl ist bei aller Gewissheit ein Zweifel da. Bist du es wirklich, Jesus? Bist du jetzt dabei und isst und trinkst du mit uns? Ist doch seltsam, nicht? Dieses Widersprüchliche, was da berichtet wird. Einerseits sehen sie da, wollen ihn fragen, auf der anderen Seite wissen sie, es ist Jesus. Aber gibt es da nicht Analogien in unserem Leben, dass wir genau das manchmal so denken? Ja, eigentlich wissen wir, er ist da, aber wir möchten es gerne noch mal ein bisschen fühlbarer, greifbarer. Denken wir an die Emmaus-Jünger, die Jesus beim Brotbrechen erkennen. Sie sind mit ihm unterwegs, sie gehen mit ihm eine ganze Weile und erkennen ihn erst beim Brotbrechen. Sie feiern das Mahl und erkennen an den Auswirkungen, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Und du bist eingeladen heute mit all deinem vielleicht zweifelnden Vertrauen, so auch das Abendmahl heute zu feiern und Jesus zu erfahren. Er will sich dazustellen. Und das gilt auch sonst in deinem Lebensalltag. Jesus offenbart sich nicht so, dass er von vornherein allen Zweifel ausräumt. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie so erfahren. Ich erlebe das immer, dass er immer zwischendurch noch mal meinen Glauben sozusagen herausfordert. Und ich mich dann neu auf ihn einlassen muss und am Ende feststellen muss, ja, Jesus stellt sich dazu. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Und das stärkt meinen Glauben. Aber nur sozusagen auf dieser Strecke, wo der Glaube sich erproben muss, wächst der Glaube. Jesus offenbart sich nicht so, dass er im Vornherein alle Zweifel ausräumt, sondern darin, dass er dich und mich auf einen Weg des Glaubens zu gehen aufruft und dabei korrigiert und auch bestätigt. Geh deinen Weg im Alltag mutig in dem Glauben, dass Jesus dich auch in und mit deinen Fehlern, deinem Fallen und Aufstehen trägt und zu dir steht. Auch das gehört damit rein. Was bleibt denn am Ende? 153 dicke Fische. Das ist eine seltsame Zahl, nicht? 153 große Fische steht hier. Ein Netz so voll, dass ihnen die Kraft fehlt, es reinzuziehen ins Boot. Schon die frühen Kirchenväter hatten den Eindruck, dass Jesus mit den 153 Fischen etwas Symbolisches meinte. Kirchenvater Hieronymus berichtet, dass die Zahl für die Anzahl der in der Antike bekannten Fischarten stand. Also die Vollzahl der Fischarten, die sie kannten. Und andere sahen darin ein Zeichen der Universalität, die die damalige Gesamtheit der Kirche aus den Nationen ausmachte. Die Nachfolger Jesu, des Auferstandenen, fischen unter den Nationen und finden Jünger unter allen Nationen. Wir haben das gestern in besonderer Weise wieder erlebt. Das ist einfach toll. Und wir merken, gerade wenn hier im iranischen Lobpreis die Post abgeht, dass wir durchaus ergänzungsbedürftig sein können. Das mag nicht immer unser Stil sein, aber wir merken, da ist eine Lebendigkeit. Die Jünger, sie finden andere Jünger unter den Nationen, so viele, dass die Netze zum Bersten voll werden und sie reißen nicht, weil Jesus das alles im Blick hat. Ich sprach zu Beginn der Predigt von einer geheimnisvollen Begegnung, die da zwischen dem Auferstandenen und den Jüngern stattfand. Die Jünger kehren zurück in ihren Alltag, in ihr Milieu, in ihren Kiez, also in dem vertrauten Wohnbereich, in dem sie wohnen. Zurück in ihr Lebenskonzept gehen sie und finden genau dort neue Jünger. Das ist die Erfahrung der jungen Kirche. Wir erinnern uns, am Anfang fand Philippus Nathanael und dieser Nathanael, der sitzt damit im Boot. Einer findet den anderen und sie kommen zu Jesus, wir haben den gefunden. Und Nathanael war ein äußerst skeptischer, der sagte, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Und siehe da, er sitzt mit im Boot. Ist das nicht toll? Philippus hatte ihn mit den Worten eingeladen, komm und sieh. Und Nathanael war mit und zum Glauben an Jesus gekommen. Das Leben im Alltag nun mit dem Auferstandenen setzt sich fort und die Jünger werden überrascht vom Erfolg. Sie werden zu Menschenfischern. Das Neue geschieht im Kontext des Alten, wie bei Paulus. Paulus hat auch nicht alles aufgegeben. Er ist zum Beispiel Zeltmacher geblieben, um seinen Alltag zu bestreiten, damit er mal, norddeutsch gesagt, Butter bei die Fische hat. Das ist die österliche Wende. Mitten im Alltag ist Jesus da und stärkt und befähigt dich, sein Zeuge in Wort und Tat zu sein. Dort, wo du auch im zweifelnden Glauben losgehst, dort ist er da. Ganz bei dir. Mitten im Alltag stärkt Jesus dich, sein Zeuge zu sein in Wort und Tat. Jesus ist da, manchmal freilich wie im Zwielicht der Tagesdämmerung, uns nicht unbedingt jeden Zweifel nehmend, aber doch da, kräftig und deutlich wirken durch sein Wort und seinen Geist. Und wisst ihr was, das gilt auch für die Pastorensuche. Na, ich habe ja leicht zu reden. Aber glaub mir, ich bin innerlich dran beteiligt, auch wenn ich mich raushalte. Natürlich wünsche ich mir das. Und ich glaube, dass Jesus genau das in, mit und unter all dem, was geschieht, tut. Er wirkt das. Und inklusive der Zweifel, die wir vielleicht hier und da haben. Er wird wirken durch sein Wort und durch seinen Geist. Nicht nur, indem wir von Jesus sprechen, erfahren wir seine Gegenwart, sondern indem wir sie in allem, was wir tun, erahnen. Für mich sind immer die schönsten Augenblicke, wenn ich mich vorher total unsicher in einer Situation gefühlt habe, auch in der Begegnung mit Menschen. Da gibt es manchmal so Situationen, da weiß ich denn nicht, was kommt. Und ich hätte das schon immer gern vorher alles gut geplant und gewünscht, dass es so läuft. Aber manchmal ist das nicht so, es geht nicht. Und dann unsicher zu sein und dann zu merken, Jesus ist da. Ist mir neulich wieder gegangen. Im Nachhinein von einem Gespräch, wo ich so mit Herzschwingungen reingegangen bin und gemerkt habe, hey, danke Jesus, schön, du bist da gewesen. Und das ist das, was hinterher am meisten den Glaubenden stärkt. Wunderbar, danke. Und um ihn geht es auch allein in unserem Alltag. Wenn wir in Situationen sind und wir dann plötzlich erahnen, ja, es ist der Herr, er ist wirklich hier. Er ist da in der Not und in der Freude, im Gelingen, aber auch im Misserfolg. Er ist da und wirbt um dein Vertrauen. Er will die Mitte deines Lebens sein. Und damit komme ich zum letzten Symbol dieses Textes. So wie der Ausruf, es ist der Herr, in der Mitte dieser 14 Verse steht, nämlich im Vers 7. Er ist der Herr. So will Jesus Mitte unseres Lebens sein. Mach dich inmitten deines zweifelnden Glaubens auf den Weg und mach mitten im Alltag die Erfahrung immer neu, immer wieder, es ist der Herr. Das wünsche ich uns. Amen. Und unser Herr segne uns mit Vertrauen zu ihm. Stärke unsere Sensibilität dafür, dass er mitten in unserem Leben ist. Wir erkennen, da ist der Herr. Eröffne uns die Augen und mache uns mutig, ihm zu folgen auf dem Weg des Glaubens. Und er schenke uns seinen Frieden, der höher ist als das, was wir verstehen. Und er uns bewahrt in Christus, unserem Herrn. Amen.